So, schönen guten Morgen, Tontest. Vor ein paar Wochen sitze ich morgens vor der Arbeit privat an meinem PC, ahne nichts Böses, gucke so ein paar E-Mails an, gucke auf Spiegel Online, mache meine Überweisung. Da entdecke ich eine Mail von Kai Scheunemann, ob ich mir nicht vorstellen könnte, irgendwann im August über einen Helden oder eine Heldin des Glaubens zu predigen. Aha. Und wenn ich so drüber nachdenke, wer wird es wohl sein? Noah, Jeremia, Mose, lese ich in der Mail weiter. Und da steht dann der verheißungsvolle Titel: Rahab, eine Hure, wird Urgroßmutter von Jesus. Durch das Internet wissen wir auch, wie sie aussieht. Und da habe ich erstmal gesagt, dazu hätte ich gern ein paar Tage Bedenkzeit. Ich habe das ein, zwei Leuten erzählt. Ich habe gesagt, ich habe da eine kleine Predigtanfrage. Ja, worum geht's denn? Rahab, diese Hure da aus dem Alten Testament. Und da musste erstmal jeder schmunzeln. Ich habe mir gedacht, vielleicht sollte ich erstmal ihre Geschichte lesen und dann weitersehen. Und als Kai dann ein paar Tage später wieder eine Mail schrieb, wäre sie nicht so gemeint. Ich könnte mir natürlich auch jeden anderen Helden aus der Bibel aussuchen, dann war es schon zu spät. Ich hatte nämlich Rahabs Geschichte gelesen und ich fand sie echt spannend und echt ermutigend. Da ist eine Frau in einer recht ausweglosen Situation geraten und Gott schenkt da eine spannende Gelegenheit. Sie erkennt das, sie ergreift die Gelegenheit beim Schopf und ihr Leben nimmt eine komplett andere Wende. Und da ich davon ausgehe, und deswegen habe ich gesagt, es bleibt bei Rahab, und da ich davon ausgehe, dass nicht jeder die Geschichte vor Augen hat, zunächst einmal der biblische Hintergrund. Die Situation: Das Volk Israel wurde aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Sie haben 40 Jahre in der Wüste verbracht und nun endlich haben sie unter der Leitung von Josua das Land Kanaan erreicht, das Gott ihnen versprochen hatte. Da gab es jetzt viele Städte. Nur ein kleines Problem: Im verheißenen Land lebten in den Städten noch Menschen. Diese mussten erst noch besiegt werden und eine dieser Städte war Jericho und dort lebt unsere Rahab und bestritt ihren Lebensunterhalt als Prostituierte. Josua schickte zwei Kundschafter in die Stadt und sie sollten sich ein Bild von der Situation vor Ort machen und irgendwie landeten die dann bei Rahab im Haus. Warum sie gerade dorthin gegangen sind, wissen wir nicht. Vielleicht war es unauffällig, weil da halt viele Fremde ein- und ausgegangen sind. Ansonsten hoffen wir einfach, dass Gott Möglichkeiten hat, Menschen dorthin zu leiten, wo er sie haben möchte. Jemand bekommt das mit, verrät es dem König und der lässt Rahab ausrichten, schickt diese Männer sofort heraus, die in deinem Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab antwortet, diese Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit wieder verlassen und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden aber auf das Dach des Hauses gebracht, unter ein Flachsbündeln versteckt. Jetzt können wir mitlesen auf der nächsten Folie. Steht über alles in Josua 2, Vers 8. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte zu ihnen: Wir haben alle große Angst vor euch. Wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat. Wir wissen auch, was ihr mit Gottes Hilfe mit den anderen Amoriterkönigen gemacht habt, denn der Herr, euer Gott, das ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst, und ebenso meine Eltern und Geschwister sowie deren Familien. Die Kundschafter sind einverstanden und sie machen ein Zeichen aus, ein Symbol. Lass das rote Seil, an dem du uns herablässt, aus dem Fenster hängen, wenn wir vor die Stadt kommen. Hole deine komplette Familie in dein Haus. Alle, die in dem Haus mit der roten Schnur bleiben, sollen verschont werden. Ne? Die Spione verstecken sich im Bergland und kehren dann zu Josua zurück und berichten von ihrer Absprache. In den nächsten Tagen findet dann die Vorbereitung und spektakuläre Eroberung Jerichos statt. Vielleicht kennt man die Geschichte. Sie umrunden die Stadt 7-mal, blasen die Hörner, schreien am letzten Tag und die Stadtmauern stürzen ein, wie Gott es angekündigt hat. Das ist aber eine andere Geschichte. Das ist der Josua hat. Wir heute sprechen über Rahab. Und im Hinblick auf Rahab hält Josua Wort und lässt Rahab und ihre gesamte Familie aus der Stadt, bevor sie zerstört wird, ins israelische Lager bringen. Und die letzte Erwähnung von Rahab im Alten Testament lautet dann nur noch im Vers 25, dass sie, nachdem sie und all ihre Verwandten verschont wurden, von diesem Tag an beim israelitischen Volk wohnte. Und jetzt kommt die Geschichte, jetzt findet man Rahab dann im Neuen Testament wieder Und da gibt es im Matthäus-Evangelium eine Seite, ganz am Anfang, die erste Seite, die habe ich sonst immer überblättert, weil da stehen diese ganzen Namenslisten. Da steht einfach so, was das fängt an. Da habe ich auch mal mir die Mühe gemacht, mir das alles an. Es fängt an bei Abraham und Sarah, deren Sohn war Isaak, der mit Rebekka kriegt den Jakob und so weiter und so weiter. Und da findet man den Salmon, das ist der Mann, der die Rahab dann geheiratet hat im Volk der Israeliten. Er und Rahab kriegen nochmal 4 Generationen und dann kommt tatsächlich schon der König David. Also Rahab, unsere einfache Hure, wird die Ur-Urgroßmutter von König David. Und das kann man dann am Anfang Matthäus dann weiterlesen. Und wenn man das dann immer weitergeht, ich habe gezählt, es waren 25 Generationen, ist jetzt ohne Gewähr, muss man nochmal nachrechnen, kommen wir tatsächlich zu Josef und Maria und zu Jesus. Das fand ich dann schon kurios. Das ist kurios, ne? So, sie wird dann im Hebräerbrief nochmal erwähnt, Kapitel 11, Vers 31. Durch ihren Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen. Und im Jakobusbrief wird sie nochmal erwähnt. So, das waren die biblischen Hintergründe, die historischen Fakten. Ich habe mir bloß vorgenommen, es geht mir heute nicht nur darum, ihr historisches Wissen zu vermehren, falls sie eines Tages mal bei Günther Jauch sitzen und er fragt, wie viele Generationen sind es zwischen David und Rahab. Ich möchte auch nicht nur analysieren, ob die Rahab nun tatsächlich eine Heldin war. Ich denke, es ist eine Frau, die hat in einem ganz entscheidenden Moment eine sehr mutige, aber die genau die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte heute einfach mal die Stationen in Rahabs Leben anschauen und wir alle können ja mal gucken, ob es uns nicht manchmal ähnlich geht. Also die Grundsituation ist sicherlich erstmal, Rahabs Leben bewegte sich ganz klar auf eine Sackgasse zu. Ein Leben als Prostituierte damals in Jericho war sicherlich kein Spaß. Vor allen Dingen, weil wir von ihr ja auch lesen, dass sie eigentlich ein Mensch mit sehr viel Familiensinn war. Man hört nachher, als die Situation sich zuspitzt, sagt sie zu Gott, ich hätte gerne meine ganze Familie dabei. Also sie ist offenbar eine Frau mit Familiensinn. Trotzdem muss irgendwas in ihrem Leben schiefgegangen sein, dass sie halt als Prostituierte geändert ist. Dass sie also für Geld Dinge tun muss, hinter denen sie eigentlich gar nicht steht. Und zusätzlich hört sie nun, dass die Städte um sie herum alle zerstört werden und es ist nur eine Frage von ein paar Tagen, dass die Stadt, in der sie selber lebt, auch zerstört wird. Also ihr Leben spitzt sich zu und es sieht nach einer echten Sackgasse aus. Und der Traum von all dem, was sie sich vielleicht irgendwann mal vorgestellt hat, eine kleine Familie, ein lieber Mann, war ausgeträumt. Interessanterweise guckt Gott überhaupt nicht darauf, was sie für eine Außenseiterrolle in der Gesellschaft hat. Ihnen scheint das überhaupt nicht zu stören. Von Jesus können wir auch an vielen Stellen lesen, dass es ihn überhaupt nicht gestört hat, was ein Mensch für einen Hintergrund hatte. Dass es ihn überhaupt nicht gestört hat, er war oft mit Prostituierten und anderen Menschen mit einem zweifelhaften Lebenswandel zusammen. Matthäus 21, Vers 31, streitet er sich mit den Pharisäern und schimpft, ich versichere euch, bestechliche Steuernehmer und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes der Täufer kam und zeigte ihnen den Weg der Gerechtigkeit und ihr Pharisäer und Schriftgelehrte, habt ihm nicht geglaubt, die Steuernehmer und Huren dagegen haben ihm geglaubt und sind umgekehrt. Das darf man nicht falsch verstehen, also Steuereinnehmer und Huren kommen nicht eher in das Reich Gottes, weil sie Steuereinnehmer und Huren sind, aber weil sie Johannes geglaubt haben damals, dass sie verloren sind, dass sie gesündigt hatten, dass sie vom Weg abgekommen sind und dass sie Gottes Vergebung brauchten und es dadurch vor Gott gerecht sein würden. Anders als die Pharisäer, die überzeugt waren, sie wüssten schon alles, sie hätten das verstanden, sie lebten gerecht vor Gott. Und da sagt Jesus, das reicht leider nicht. Also die Geschichte von Rahab ist insofern schon mal für jeden eine Ermutigung, ganz egal, wo sie heute stehen, ganz egal, was da schiefgegangen ist. Gott guckt da nicht drauf. Zweiter Punkt, Rahab hatte schon von dem mächtigen Gott gehört. Rahab hatte von den Israeliten gehört. Rahab hatte gehört, wie Gott die Israeliten aus Ägypten befreit und wie er das Schilfmeer geteilt hatte, um das Volk dort durchzuführen. Rahab wusste das, obwohl es 40 Jahre zuvor geschehen war, zu einer Zeit, als sie noch nicht einmal geboren war. Die damals ungläubigen Heiden hatten von den Wundern Gottes gehört und erzählten sie weiter. Sie hatten auch gehört, welche Feldzüge Josua schon gemacht hatte und sie zitterten. An der Stelle vielleicht mal die Frage an uns als Andreasgemeinde, was hört man von uns? Erzählen die Menschen hier in Niederhöchstadt, dass hier ein mächtiger Gott am Werk ist? erzählen die Menschen von den Wundern, die hier passieren. Vielleicht müssten wir mehr ausprobieren. Vielleicht müssen wir Gott mehr eine Chance geben, Wunder zu tun. Vielleicht müssen wir es einfach mal riskieren, dass wir Gott bitten, wenn da jemand sagt, mein Leben ist verfahren, mein Leben ist in einer Sackgasse, ich brauche jetzt echt mal ein göttliches Wunder, dass wir Gott bitten, dieses Wunder zu tun. Und wenn es nicht sofort kommt, dann muss man mal dranbleiben. Das ist sicherlich in erster Linie ein Job für die Hauskreise. Ich bin sicher, da passiert es auch. Aber so eine richtig knackige Geschichte, dass man nochmal so hört, vielleicht wie das früher war, da gibt es eine ausweglose Situation, der Hauskreis betet 7 Wochen dafür und plötzlich, alles eine Frage des Glaubens, genau, und plötzlich ändert sich tatsächlich was. Solche Geschichten, wäre doch schön, wenn es hier passieren würde und wenn die Leute in dieser Höchstadt sich diese Geschichten erzählen würden. Eines Tages klopft Gott dann tatsächlich an Rahabs Tür. Rahab hatte von diesem mächtigen Gott gehört und sah die ziemlich ausweglose Situation in ihrem Leben und plötzlich klopft es an der Tür. Vielleicht rechnet sie nur mit dem nächsten Kunden, aber sie schnallt dann relativ schnell, dass es sich um Menschen handelt, die mit diesem Gott zu tun haben. Denn sie selber sagt, ich weiß, euer Gott ist tatsächlich der oben im Himmel und unten auf der Erde. Und Rahab nutzt diese göttliche Gelegenheit. Ihr ist relativ bald klar, dass sie eine Entscheidung treffen muss. Wenn sie nichts tut, wird sie wahrscheinlich sterben wie all die anderen. Und deswegen geht sie das Risiko ein. Sie belügt die Männer des Königs und wenn das aufgeflogen wäre, wäre sie sofort tot gewesen. Also riskiert sie den Schritt, sie vertraut den Spionen, den Kundschaftern. Aber ob sie sich an ihr Wort halten würden, ob sie es überhaupt schaffen würde, das war alles nicht sicher. Aber sie setzt alles auf eine Karte, sie nutzt diese göttliche Gelegenheit. Sie riskiert ihr Leben und trifft diese Entscheidung für Gott. Im Hebräerbrief, hatte ich vorhin vorgelesen, steht, durch ihren Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen. Und ich finde, das klingt so positiv. Ich finde, am Ende war das auch eine ganz praktische Verzweiflungstat. Und manchmal, glaube ich, lässt Gott es in unserem Leben zu, dass die Dinge ins Leere laufen, in eine Sackgasse und dass wir vielleicht gar nicht aus tiefer innerer Überzeugung, sondern auch aus einer gewissen Verzweiflung uns für ihn entscheiden. Da musste ich an mein eigenes Leben denken, vor über 20 Jahren als Student, hat mich das Thema Glaube gar nicht interessiert. Nur ein Studentenfreund von mir lud mich immer jeden Dienstagabend zu so einem Studentengottesdienst ein. Und ich hatte immer 1000 interessantere Dinge zu tun und jeden Dienstag rief er an. Ich sage, ich habe keine Zeit. Bis es nach einem ungefähr Dreivierteljahr einen Abend gab, wo wirklich bei mir gar nichts los war. Ich habe mir die Finger wund gewählt, keiner hatte Zeit, keine Party, kein gar nichts. Und dann rief er wieder an. Heute ist wieder der Studentengottesdienst. Und nicht aus tiefer Überzeugung, sondern aus reiner Langeweile habe ich gesagt, okay, damit du Ruhe gibst, bin ich mitgegangen. An diesem Abend habe ich das zum ersten Mal so lebendig gehört und seitdem begleitet mich das Thema. Ich würde heute gerne auch lieber die Geschichte erzählen, dass ich irgendwann in tiefer innerer Erkenntnis mich auf die Suche zum Glauben gemacht habe. Nein, war so, es war Leere, es war Sackgasse, es war Langeweile. Insofern ist Rahab für mich auch eine Heldin. Sie hat im richtigen Moment eine richtige Entscheidung getroffen. Weil wir leben oft nach dem Motto, lieber bekanntes Unglück als unbekanntes Glück. Ja, und Gott, der hält natürlich Wort und rettet Rahab. Er sieht, wie sie sich für ihn entscheidet und er kümmert sich um sie und rettet sie. Man darf ja nicht vergessen, Rahabs Haus war direkt in der Stadtmauer. Und wie Gott das nun gemacht hat, dass die gesamte Stadtmauer eingestürzt ist und gerade ihr Haus nicht, das müssen wir Gott fragen. Und in dieser Geschichte ist dieses rote Band, mit dem sie die Kundschaft darunter lässt, das ist das Symbol, dass sie gerettet wird. Und meiner Meinung nach ein wunderschönes Bild für unsere Erlösung. Ich habe zufällig gelesen, dass Josua auf Griechisch Jesus heißt. Damals war also Josua der Retter Rahabs und heute ist Jesus unser Retter. Und das war nicht alles. Gott rettet Rahab nicht nur. Gott schenkt Rahab eine neue Identität und eine neue Zukunft. Ich denke, das muss man sich vorstellen. Die lebt da jahrelang als Prostituierte in einer Stadt. Dann trifft sie eine wegweisende Entscheidung und kurz darauf liegt ihr komplettes altes Leben in Schutt und Asche vor ihr. Und dann steht sie mit ihrer Familie in einem fremden Volk, kennt keinen Menschen, hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Und vielleicht hat sich ja damals auch in dem neuen Volk schnell rumgesprochen, was sie für eine Vergangenheit hatte, und vielleicht hatte sie auch schon Angst, wahrscheinlich ende ich hier dann auch wieder als Prostituierte. Aber genau das passiert nicht. Wir lesen, dass Salmon aus dem Stamme Juda sich in sie verliebt hat, sie geheiratet hat, und so wurde, und sie haben einen Sohn bekommen, der weitere Söhne, und so wurde Rahab dann die Ur-Ur-Großmutter von König David. Ich habe mir überlegt, wenn sie sich damals in diesem kleinen Moment nicht so entschieden hätte, und sie wäre nicht die Urgroßmutter von David, also hätte man viele Kapitel in der Bibel umschreiben müssen oder gar nicht erst schreiben können. Also es hängt schon viel davon ab, was wir uns so in wichtigen Momenten, welche Entscheidung wir treffen. So, und jetzt möchte ich, soweit zu Rahab, jetzt würde ich das gerne nochmal auf unser Leben beziehen und möchte Sie fragen heute Morgen, bewegt sich Ihr Leben vielleicht auch gerade auf eine kleine Sackgasse zu? Sitzen Sie vielleicht, wenn Sie jetzt gerade Rahabs Geschichte hören, auch da und denken, Mensch, mein Leben ist in gewisser Weise eine Sackgasse. Ich habe die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen. Vielleicht spitzt es sich durch äußere Umstände zu. Aber ich hoffe, dass Sie schon von einem mächtigen Gott gehört haben. Dass Sie von dem Gott gehört haben, der Wunder tut. Und vielleicht wünschen Sie sich, dass Gott heute Morgen ein Wunder in Ihrem Leben tut oder beginnt, ein Wunder in Ihrem Leben zu tun. Oder vielleicht erstmal die Hoffnung weckt, dass auch in Ihrem Leben ein Wunder passieren kann. Klopft Gott vielleicht gerade in dem Moment an Ihre Tür? Spüren Sie in Ihrem Herzen, dass Gott an die Tür Ihres Lebens klopft? Dass da vielleicht sogar eine Entscheidung ansteht? Eine Entscheidung für ihn oder in seine Richtung? Und vielleicht bietet sich ja auch in Ihrem Leben, vielleicht jetzt schon, oder in nächster Zeit eine göttliche Gelegenheit. Mitten in einer schwierigen Situation, in einer Sackgasse, kann es plötzlich sein, dass Gott eine neue Tür aufmacht. Und vielleicht sind wir ja durch die heutigen Worte von Rahab sensibilisiert, dass wir spüren, wenn Gott an unsere Tür klopft. Wie gesagt, es sah für Rahab auch im ersten Moment nicht so aus, dass es nun Gott war, der da kam. Aber dann hat sie genau hingeguckt und wusste, das ist die Antwort Gottes. Und Gott wird auch in Ihrem Leben Wort halten und wird Sie retten. Wenn Sie heute aus aufrichtigem Herzen ein Gebet zu ihm sprechen, wird er dieses Gebet erhören. Wie er das dann nun macht, was er dann genau tut, wann er das tut, ob er es genauso macht, wie Sie es gerne hätten, darüber können wir heute nichts sagen. Aber ganz sicher ist, Gott wird das Gebet erhören. Ihr Haus wird verschont werden, so wie es bei Rahab hingekriegt hat. Aber es beginnt mit dieser Verbindung, mit dem roten Band, mit unserer Erlösung, dass wir sagen, ich bin durch Jesus Christus mit meinem Vater im Himmel verbunden und dadurch habe ich dieses rote Band, ich bin mit Gott verbunden und dadurch wird Gott, er hat mich schon errettet, aber er wird mich auch weiter in diesem Leben erretten. Und Gott kann, ich habe extra geschrieben, kann, viele von uns brauchen ja keine komplett neue Identität und keine komplett neue Zukunft, aber Gott kann uns schon neue Perspektive für unser Leben schenken. Wenn Gott unser Leben neu in die Hand nimmt, dann kann alles passieren. Manchmal können wir ihm nur schwer glauben, wir gucken nach hinten in die Vergangenheit und sagen, naja, das hat die letzten Jahre, ich bin schon ein paar Tage hier und es ist immer alles doch gleich geblieben. Und Gott kann unsere Vergangenheit oder das, was uns stört oder quält, unsere Vergangenheit leicht vergessen. Wir selber können es oft nicht vergessen. Und so wie Rahab auch gedacht hat, naja, es wird wohl wahrscheinlich wieder das gleiche Elend werden, was ich schon vorher hatte in Jericho, hat Gott gezeigt, nein, es gibt eine neue Zukunft. Es gibt eine neue Hoffnung. Gott verspricht an vielen Stellen in der Bibel, dass er unser Leben neu machen wird und seine Pläne waren, wie bei Rahab, viel größer oder sind, können auch bei uns viel größer sein, als unsere Pläne und Erwartungen. Rahab hätte sich niemals träumen lassen, eines Tages in einem fremden Land doch noch von einem liebenden Mann und einem Sohn ein glückliches Leben zu führen und sie hätte sich wahrscheinlich niemals träumen können, dass sie tatsächlich die Ur-Ur-Oma von David und die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma von Jesus werden würde. Alles ist möglich, wenn man sich diesem großen Gott anvertraut. Amen. So, Frau Hartmann, jetzt würde ich gern Folgendes tun. Wir hören noch ein Lied. Schnaps. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Frau Liebetanz, vielleicht können Sie da. Ich habe einfach kleine rote Bändchen, nicht gebastelt, per Hand zusammengeschnitten, genau. Nein, ich lasse einfach zwei Körbe rumgehen mit roten Bändchen und jeder, der möchte, kann sich einfach, während wir dieses Lied hören, jetzt mal in die Stille gehen, vielleicht ein stilles Gebet für uns sprechen, kann sich vielleicht so ein rotes Bändchen nehmen, mit dem er sich erinnert, lass ruhig schon mal rumgehen, mit dem er sich erinnert, dass er mit Gott verbunden ist. Und vielleicht kann man dieses, wenn man eine besonders schwierige Situation in der Arbeit hat, vielleicht kann man sich dieses rote Bändchen an der Arbeitsstelle an seinen Computer hängen. Wenn es in der Beziehung gerade schwierig ist, das rote Bändchen in der Tasche haben, wenn man da hingeht. Das rote Bändchen alleine macht nichts, es ist nur ein Symbol, das uns daran erinnert, dass wir mit Gott verbunden sind. Und vielleicht kann jetzt jeder beim nächsten Lied nochmal still darüber nachdenken, wo er sich Gottes Eingreifen in seinem Leben wünscht.